Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute tauchen wir ein in die goldenen Jahre der Musikindustrie mit einer besonderen Zeitzeugin, Elfie Küster. Sie hat als Promoterin nicht nur mit dafür gesorgt, dass Künstlerinnen und Künstler groß geworden sind. Sie war auch Begleiterin von Stars wie Madonna, Mark Wahlberg, Peter Maffay und Alice Cooper, Fels in der Brandung und auch immer wieder Vertraute. Ich freue mich auf viele spannende Geschichten. Guten Morgen, Elfie Küster.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben auch einige tolle Bilder mitgebracht. Auf einem, da stehen Sie lachend neben Mick Jagger. Der legt seine Hand um Ihre Schulter. Was war das für ein Moment?
Das war eine Goldverleihung für ein Soloprojekt. Also er hat ja 3 Soloplatten gemacht. Und eine war bei meiner Plattenfirma East West, was eine Schwesterfirma war von Wea, sprich Atlantic, also die ganz
Warner,
großen,
ne, ja.
Warner und Elektra. Und er nahm dann unsere Einladung an, weil diese Soloplatten waren keine Selbstgänger wie die Rolling Stone Veröffentlichungen. Da musste er schon ein bisschen Gas geben,
mehr
bisschen
Promotion was machen.
Genau. Und es gab auch eine wahnsinnige Einladung nach New York. Da konnte ich irgendwie 10 Mediengäste mitnehmen, Radiomoderatoren. Und meine gesamte Abteilung.
Ach, ich wäre auch gerne mitgekommen. Vor allen Dingen, Sie deuten das schon ein bisschen an, darüber werden wir gleich sprechen. Das waren noch ganz andere Zeiten, was da möglich war und was für Partys gefeiert worden sind. Mit Mick Jagger verbindet Sie ja nicht nur diese gemeinsame Erfahrung, sondern auch das Alter, ne?
Wir sind gleichaltrig, ja.
Also beide 80 Jahre alt.
Und ich habe auf Facebook bei seinem letzten, ich glaube der 80. habe ich ein Foto, dieses Foto eingestellt von uns beiden und habe dann gesagt, ist nicht so schlimm, Kumpel, ich kenne das schon.
Madonna mit Music, Song aus dem Jahr 2006 hier im Deutschlandfunk Kultur. Da war die Sängerin schon längst ein Megastar. Mein Gast Elfie Küster kennt Madonna aus einer Zeit, als das noch nicht so war, aus den frühen 80er Jahren. Damals haben sie gemeinsam gepicknickt. Wie ist es dazu gekommen?
Wir haben eine Fernsehproduktion in Bremen gehabt, spät abends, der Musikladen. Und am nächsten Morgen schon um 8 in München den nächsten Dreh für Formel 1. Und das konnten wir nicht es gab keinen Flieger, der uns da rechtzeitig nach München gebracht hätte. Also sind wir mit der Bahn gefahren, haben einen ganzen Waggon für uns gehabt mit Pritschen und Liegepritschen und was weiß ich und haben alle Zwischenwände rausnehmen lassen, damit wir schön zusammen waren.
So ein Aufwand, ja.
Ja, das kostet den 20 Markschein, Mark damals noch, für den Schaffner, dass er diese Wände rausgenommen hat. Und ich habe vorher eingekauft in einem Delikatessladen in Bremen, Grashof, das war damals Kult, und hatte viele, viele Tüten mit Leckereien und mit gegrillten Hühnerbeinchen und mit Champagner und Schokolade und Naschis aller Art. Und da haben wir gesessen und Madonna, die ganze Zeit also sehr professionell, sehr distanziert ist, die taute derartig auf. Wir haben so einen Spaß gehabt.
So ein richtiges Nachtlager, wie so ein Girls-Abend eigentlich.
Das war da war die ganze Band dabei und ich hatte noch einen Fotografen an Bord, der auf diese Art und Weise einfach billig nach München kommen wollte. Und ich hatte, weil jemand anders hatte umdisponiert, so hatte ich noch eine Pritsche zu vergeben. Und der hat die Jahrhundertfotos gemacht.
Und haben Sie da irgendeine Seite an Madonna kennengelernt, die Sie überrascht hat?
Ja, wie gut sie Bescheid wusste über Deutschland, über Künstler, über die Filmszene. Sie kannte Klaus Kinski und wollte sich totlachen. Den habe ich nachgemacht, das hatte ich so ganz gut drauf. Ist nicht weit von Reich Ranitzky, hört sich fast so ähnlich an. Und wir sprachen über Rainer Werner Fassbinder, über Werner Herzog. Und sie kannte unglaublich viele Filmproduktionen. Als wir in München aus dem Zug stiegen, sah sie einen Regionalzug mit dem Ziel Dachau oben angeschrieben. Und dann war das Thema bei einem anderen, ein paar Stunden später, Elfi, warum heißt die Stadt immer noch so? Hm. Also sie wusste,
auch die Geschichte,
für Amerikaner, ja, für ein junges Mädchen, was sie ja damals war, unendlich viel. Und ich war beeindruckt.
Sie waren Musikpromoterin, das haben wir gesagt. Und vielleicht müssen wir das ein bisschen erklären. Sie selber haben dafür mal den Begriff kreative Kuppelmutter benutzt. Wen haben Sie da miteinander zusammengebracht? Wen haben Sie da verkuppelt?
Also ich habe meine Künstler an die Hand genommen und sie den Medienleuten vorgestellt. Und vorher vereinbart natürlich, und nachdem man auch Informationsmaterial und die Platte geschickt hat, dann haben wir Interviews vereinbart und dann sind wir tatsächlich kreuz und quer durch Deutschland gefahren, in die Radiostationen gegangen, in die Kantinen der Verlagshäuser, in Edelrestaurants, wenn das Wetter schön war, auch mal einfach im Park, auf einer Parkbank. Und ich habe versucht, die Umstände dieser Reisen sehr angenehm zu machen, sowohl für die Künstler, weil das ist anstrengend. Und man hat auch am Abend das Gefühl, dass man jedem dasselbe erzählt hat. Ist ja auch so. Hm. Aber man ist ein bisschen überfordert. Und das habe ich dann so angenehm wie möglich gemacht, mit schönen Restaurants, mit Musikerwitzen. Man hat den ganzen Sack davon voll. Hm. Und auch für die Redakteure habe ich das, das ist ja viel Arbeit, die sie investieren.
Ja, und auf der anderen Seite mussten sie natürlich auch dafür sorgen, dass ihre Songs ihrer Schützlinge gespielt werden, die Leute vorkamen in der Presse oder vielleicht auch in den Fernsehshows. Was war da so ihr Türöffner? Wie haben sie Entscheiderinnen und Entscheider überzeugt?
Durch einen verlässlichen Kontakt. Regelmäßigen Kontakt, durch verlässliche Informationen, keine Jubelgeschichten, hier dieses größte Album von und lang erwartet oder so ein Kram. Ich habe wirklich verlässliche Informationen gehabt, die ich zum Teil auch selbst geschrieben habe, später zumindest, aber ich hatte auch immer sehr sachkundige Autoren in meiner Abteilung. Und ich muss ein ganz klein bisschen differenzieren. Radio war ich nur für wenige Jahre. Ich war Pressechef. Und später dann wurde ich Promotion-Chef. Da hat man dann Print, Radio und Fernsehen gemacht oder zumindest die Verantwortung dafür gehabt. Später hatte ich 18 Mitarbeiter, die nach draußen turnten und unsere frohe Botschaft verkündeten, was wir alles tolle Künstler haben und tolle Neuveröffentlichungen.
Ich meine, damit man mal ein bisschen nachvollziehen kann, was das bedeutet hat oder wie wichtig das war. Heute ist ja das Internet da, da gibt es vielleicht ganz andere Möglichkeiten, aber auch ganz andere Schwierigkeiten. So ein Fernsehauftritt zum Beispiel in einer Show, hat das dann tatsächlich bedeutet, dieser Song, der dann da gespielt worden ist, der war tatsächlich dann ein Hit?
Nicht bei allen Shows. Und nicht in jeder Situation. Aber es gab zum Beispiel aus Berlin produziert eine kleine Sendung, Dr. Mambo oder Bios Bahnhof oder Jürgen von der Lippe. Dort einen Künstler platzieren zu können, das war wirklich verkaufsfördernd. Wenn wir aber in Wetten, dass sind, dann untermauert das nur noch mal, das verfestigt in der Breite, das macht die Marke des Künstlers bekannt. Also wenn wir Tommy Gottschalk gewonnen haben oder die Redaktion eben, das hat einen ganz anderen Stellenwert. Es war aber auch so, dass man manche Songs völlig zufällig promoten konnte. Ich denke da an Time to Say Goodbye. Das war der Song mit für Henry Maske, für die für den Abschiedsfight. Und das war so ein Glücksumstand, dass man diese Nummer hatte und schon auf Deutsch produziert hatte und dort platziert gekriegt hat. Das war natürlich mit einem einzigen Auftritt im Fernsehen, war das ein Welthit geworden.
Was man sich natürlich auch nochmal vor Augen führen muss, also ich habe vorhin vom goldenen Zeitalter der Musikindustrie gesprochen, die 80er und frühen 90er, eine Zeit, in der Menschen eben noch Platten gekauft haben, CDs gekauft haben. Hat das eben auch bedeutet bei Ihrem Job, wir haben ja vorhin schon ein bisschen die Partys angesprochen, also Sie konnten aus dem Vollen schöpfen.
Ich habe im Oktober angefangen, mein Geld zu bestellen fürs nächste Jahr. Das hört sich jetzt wirklich ein bisschen putzig an. Ich habe dann geplant, wie viele Reisen werde ich wohl machen nach London, wie viele Reisen nach Amerika, wie viele Journalisten will ich mitnehmen, wie viele Veröffentlichungen haben wir. Und da kam dann ein wirklich rundes, großes Sümmchen zustande, über das ich verfügen konnte.
Und diese Reisen, die Journalisten, die Sie mitgenommen haben, ich glaube, teilweise gab es auch mal Geschenke. Sie haben ab und zu da auch mal eine Flasche Alkohol irgendwo auf den Tisch gestellt und sowas. Oder eine Uhr wanderte da über den Tisch. Das hat natürlich einen gewissen Beigeschmack. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich. Waren Sie da manchmal auch ernüchtert und hat das was mit Ihrem Respekt vor den Redakteuren gemacht, wenn die sich so einfach beeinflussen ließen?
Die haben sich nicht einfach beeinflussen lassen, aber wir standen in einem gewissen Wettbewerb. Alle Firmen haben das gemacht. Mhm. Und wenn man in die Redaktionen kam, dann sah man schon, wie sehr unbeeindruckt die Redakteure manchmal waren. Da waren wirklich riesige Stapel bedruckter T-Shirts in der Ecke und Taschen.
Letzte Woche war jemand mit Champagner da.
Alles. Ich habe auch schon mal einen völlig gefüllten Kühlschrank verschenkt an eine Redaktion.
Elfie Küster hat erzählt, wie sie als Musikpromotorin viele Jahre mit dafür gesorgt hat, Künstlerinnen und Künstler in die Presse, ins Radio und ins Fernsehen zu bringen. Außerdem war sie eine enge Begleiterin der Stars. So als Normalsterblicher hört man ja oft von Sonderwünschen und Allüren der Stars. Sind die tatsächlich so ausgeprägt, habe ich mich gefragt, oder ist es eher das Umfeld, was im vorauseilenden Gehorsam die Zusammenarbeit verkompliziert?
Also so exklusiv sind diese Wünsche ja gar nicht. Sie sind unterwegs und möchten ein bisschen zumindest die privaten Umstände in ihren Tagesablauf retten. Und wenn sie morgens Kamillentee oder Kräutertee haben wollen, dann kriegen die das. Wo ist da? Das ist ja nicht so exaltiert.
Ja, von Madonna heißt es zum Beispiel, dass sie die Toilettendeckel hat austauschen lassen, zumindest in den späteren Jahren.
Das kann ich bei manchen Musikergarderoben sehr gut verstehen. Sollte eine Pflichtübung sein. Zumindest etwas mehr Hygiene. Die Garderoben, besonders der großen Veranstaltungen, die sind manchmal arg gestresst, das muss man schon sagen. Also auch das halte ich. Ich meine, da werden Millionen umgesetzt mit einem Konzert. Und was kostet der Einbau eines Klodeckels? Das ist doch. Und sie will auch gerne über 20 frisch gewaschene Handtücher verfügen in Weiß. Das kann ich zu gut verstehen. Nur auf Weiß sieht man, ist dann auch die Wimpertusche.
Ob es auch
drin,
wirklich
oder?
Sauber ist.
Genau.
Prinz zum Beispiel, der hat mit Ihnen nicht direkt kommuniziert. Mit dem hatten Sie auch zu tun.
Prinz redet nicht mit jemandem so Bodenständigen oder so einem Erdenbürger.
Das ging
Prinz
dann so wie,
lässt
wie,
reden.
Das ging dann so wie stille Post oder wie hat das funktioniert?
Ja, also er hat viel beobachtet. Aber er hat natürlich auch einen ganzen Tross von Beratern, Mitarbeitern um sich, die ihrerseits auch beobachten, die Spielregeln machen, wenn es da diese Aftershow-Partys gibt oder so. Und wir haben eine Riesenparty für ihn geschmissen. Das war so sein PR-Instrument, die Berichterstattung über diese Partys. Denn er hat ja nie Interviews gegeben. Das hat er sich schon im zarten Alter von, ich glaube, 18 Jahren im Vertrag festschreiben müssen. Also gab es diese Partys. Und die waren wirklich spektakulär. Und
was war daran so spektakulär?
Der Aufwand, den wir da betrieben haben. Wir haben einmal das Hamburger Atlantik. Das ist das Ehrwürdigste, was man zu bieten hat. Der Ballsaal das ist wie eine Wedgwood-Schüssel in edelsten Materialien, in Blau-Weiß. Und da haben wir eine wirklich riesige Disco draus gemacht. Nur damit er nach seinem amtlichen Konzert nochmal ein Konzert machen konnte, an dem wir teilnehmen durften. Und aber sonst keine Medienleute. Und wir haben ein Publikum hergestellt, auch auf Wunsch des Managements. Da kann man jetzt sagen, was man will. Man kann mich auch dazu anschreiben, ich erkläre das jedem. Wir haben 100 Mädchen eingeladen, die dann mit ihrer Unprofessionalität und Fröhlichkeit und Wildheit aus diesen etwas steifen Veranstaltungen wirklich eine Party gemacht
haben.
Also
es ging um Party und das hat natürlich, deshalb sagen Sie das auch so heute natürlich, einen gewissen Beigeschmack.
Ja, aber da habe ich erstmal eine ganz andere Meinung zu, als es die Öffentlichkeit hatte. Da vor einem Jahr, gut, war das ja der Aufreger im Sommerloch.
Mit Rammstein.
Ja, furchtbar. Und jetzt komme ich gerade vom Spaß ab. Ach so, wir waren im Atlantik und es lief wie am Schnürchen. Es war eine heiße Stimmung. Das ist immer heute noch legendär. Und dann kam der Bodyguard von Prinz durch den ganzen Saal gelaufen. So, der hatte ein bisschen Watschelgang und watschelte auf ihn zu, beugte sich zu uns runter in unsere Sitzecke und sagt, Prince says, thank you.
Wollte er ihn aber nicht selber mitteilen.
Das war ein Orden. Mhm. Das war wirklich das, das kann man sich nicht anstecken, aber das hat man noch in der Seele.
Es geht ja auch immer so ein bisschen um Image, was natürlich die Stars auch selber kreieren, wo sie aber auch geholfen haben, das mit zu kreieren und dieses Image zu pflegen. Stand das manchmal auch im Widerspruch zur eigentlichen Persönlichkeit der Künstler? Gab es sowas?
Wir haben die Künstler ja nicht kostümiert oder verkleidet oder ihnen falsche Tatsachen umgehängt. Das fliegt schnell auf, das halten die nicht durch. Man muss nur sie, und die Künstler, wenn sie am Anfang sind, merken sie oft, wissen sie oft gar nicht um ihre Besonderheiten, womit man das Interesse von Medienleuten gewinnen kann. Ja, sie haben eine neue Platte draußen, das hat ja nun jeder, das haben wir jede Woche 20 Mal die Situation. Mhm. Aber man muss mit den Künstlern ein bisschen vertraut reden, ein bisschen länger reden und sie beobachten und auch über ihre Sozialisierung erfahren, auch über ihre Musikerwerdung erfahren. Und dann ist man im Stand, besondere Momente daraus zu nehmen und die zu verstärken in der Biografie, in der Kommunikation, in der Aussage. Und wenn die stimmig sind, wenn die passen, zieht sich das der Künstler auch an, dann wird es eine Einheit. Wenn die nicht stimmig sind, fliegt das sehr schnell auf und ist lächerlich.
Haben Sie dann Beispiel, also für einen Künstler, wo Sie nach Geschichten abgeklopft haben und wo das tatsächlich dann besonders gelungen war?
Heinz-Rudolf Kunze. Ja. Das schwierigste Thema, ein Menschen, der talentiert ist bis zum geht nicht mehr, aber auch sperrig ist. Der passt in keine Schublade, damals schon gar nicht. Und den, Heinz, entschuldige, das ist jetzt so ein Ausdruck.
Kann sein, dass er zuhört, der war auch schon mal hier zu Gast in der Sendung.
Ich weiß nicht, ob er zuhört, aber er ist mir immer noch sehr verbunden, wir haben immer noch Kontakt. So, und mit Heinz-Rudolf Kunze aus diesem Image des Abiturienten, des Niedermachers, einen interessanten Menschen zu machen, das hat Spaß gemacht und es hat auch geklappt, weil er das mitgetragen hat. Und wir waren in Gebrauchtwarenläden, haben Sakkos angezogen, haben wirklich unmögliche Dinge, Hüte probiert, alles Mögliche, Brille, vor allen Dingen Brille. Und es hat hingehauen. Und dann hatte er auch den Mut, das zu verstärken, nimmt ein rotes Rüschenhemd und sagt, ich bin die deutsche Antwort auf Prinz.
Würde ich jetzt nicht sofort drauf kommen? Aber schön, dass Sie ihn so aus sich herausgeholt haben.
Ich musste so lachen, das gab es überhaupt nicht. Diese freche Antwort im TV live.
Ihr Vater war Mitarbeiter an der Hamburger Staatsoper und hatte auch eine besondere Nähe zu Künstlerinnen und Künstlern. Was hat er genau gemacht?
Er hatte wohl verschiedene Jobs, aber er hat einen speziellen gehabt in der Nachkriegszeit. Das ging ja, der Spielbetrieb in der Staatsoper ging ja erstaunlich schnell wieder los. Das Haus war zwar zertrümmert, aber immerhin konnte man noch hinten im Kulissenraum Stühle hinstellen. Und dann gab es eben Gaststars, die verpflichtet wurden. Und Hamburg war immer noch zerbombt. Und die wenigen erhaltenen Häuser und Wohnungen waren besetzt auch von den Engländern. Und sein Job war es, für diese Künstler Wohnungen zu besorgen für die Dauer ihres Engagements und sie dann auch zu betreuen.
Und ich glaube, ab und zu sind bei Ihnen zu Hause dann auch mal Künstler zu Gast gewesen.
Ja, das waren immer aufregende Tage, mein Schreck. Ich habe mich dann immer in so einen Vorhang eingewickelt und habe das aus der Distanz verfolgt, was da passiert ist. Mein Vater war so stolz, wenn diese berühmten Menschen zu uns nach Hause kamen. Und er hat sie auch ein bisschen, glaube ich, offensiv eingeladen. Und dann wollte er es ganz schön machen, ganz schön. Es gab tatsächlich mal einen Gast. Da wurde vorher unser Esszimmer neu tapeziert.
Oh ja.
Mit einer dramatischen Tapete aus dem Fundus von der Staatsoper. Und meine Mutter hat diese Nummer so gehasst. Ich glaube, am nächsten Tag ist sie schon auf den Schemel gestiegen und hat den ganzen Quatsch wieder runtergerissen. Knallrot mit heraldischen Motiven in unserem kleinen Häuschen in einem Vorortsgebiet in Langhorn.
Und wenn er da so eine Begeisterung hatte, hat er auch die Vorstellung, dass Sie auch irgendwann mal auf der Bühne stehen sollten?
Und das ist gründlich schiefgegangen. Natürlich hatte er Beziehungen. Es gab da einen Chorsänger, der ein bisschen Geld damit verdiente, Gesangsunterricht zu geben. Da sollte ich nun hin. Und ich glaube, ich war zwei war da maximal. Da hatte der Herr Aschpurvis verzweifelt mit meinem Vater gesprochen. Walter, nimm die wieder mit. Die kann ja überhaupt nicht hören. Und dann singt die ja auch immer das ganze Arrangement mit. Die singt nicht nur die Melodie, da kommen ja noch die Bläser und die Schlagzeuger und die Rhythmusinstrumente, das singt die ja alles mit. Das ist ja Kakophonie. Das war denn meine Karriere.
Tat Ihnen das selber leid, dass Ihnen da das Talent abgesprochen wurde, oder hat es Sie eigentlich nie wirklich so auf die Bühne gezogen?
Naja, ich war an und für sich ganz erleichtert, weil das war eine ziemliche Aktion meines Vaters, der dann auch plötzlich ein Klavier ins Haus schaffte. Und dann sollte ich Klavier, das fällt mir jetzt gerade ein, ich sollte ja auch Klavier lernen. Ich glaube, das Klavier war eine Woche da und dann wurde es wieder abgeholt.
Weil Sie eben auch Ihren eigenen Kopf hatten. Sie sind, glaube ich, auch mit 14 oder 15 das erste Mal von zu Hause ausgezogen. Ja. Was war der Grund dafür?
Also, das war schon ein harter Generationskonflikt, verstärkt durch die Umstände in dieser ersten Nachkriegszeit. Das kann man heute vielleicht gar nicht mehr so verstehen. Da kommen die Leute aus dem Krieg zurück und sind wirklich an Leib und Seele erstmal gestört.
Schwer traumatisiert.
Aber das ist heute auch bekannt, sie sind nicht imstande, über ihre Erlebnisse zu sprechen, sodass man sie verstehen kann. Ich konnte meinen Vater nicht verstehen. Der war unglaublich anstrengend. Ich will das mal so bei diesem Begriff belassen. Und es war sehr schwer, mit ihm auszukommen. Durch diese Umstände war meine Mutter auch so völlig, völlig verhärtet. Und es war einfach nicht so schön zu Hause. Und ich bin dann wirklich mit der ersten Möglichkeit abgesprungen.
Sie haben ja damals mit 15, das heißt abgesprungen, bei Freunden untergekommen, oder?
Nee, ich hatte einmal sogar eine kleine Dachwohnung im Studentenviertel. Die war so klein, wenn man sich da einen Pullover anziehen wollte und die Arme ausstrecken wollte, musste ich aufs Bett steigen. Und da bin ich aber schnell wieder weg. Es hatte auch keine Heizung, es war kalt, es war Mist. Und dann bin ich zwischendurch mal wieder nach Hause. Ich musste ja auch noch zur Schule.
Ja, ja.
Und zu Hause habe ich mich dann abgesondert von anderen, indem ich anfing, Jazz zu hören.
Und tatsächlich auch einen eigenen Jazzclub damals schon gegründet,
ja,
ne?
Ja, das war natürlich.
Auch mit 15, also wie haben Sie das angestellt?
15, 16, ich habe noch Fotos gefunden jetzt. Ja gut, es gab diese leerstehenden Bunker bei uns draußen im Siedlungsgebiet, so runde Bunker. Und da konnte man erstmal schön laut sein, das kriegte man draußen gar nicht mit. Und dann haben wir gesehen, dass wir Platten bekamen und haben die dann gespielt und hatten dann auch vielleicht mal ein Konzert mit Mitschülern, die dann den Blues hatten. Hey Baby, I was born in Altona. Und das war alles, das war rührende Geschichten. Später war es dann schon mal ein bisschen ernsthafter und professioneller. Da bin ich in einen Jazzclub gegangen in Hamburg, wo denn schon prominente Leute gespielt haben, Klaus Doldinger zum Beispiel.
Und da haben Sie, glaube ich, auch Ihren Mann kennengelernt,
da
ne?
Da habe ich meinen Mann kennengelernt, ja.
Mit dem Sie seit 56 Jahren zusammen
ja,
sind.
Ja, und da saß er an der Kasse und meine Freundin Andrea und ich, wir hatten überhaupt kein Geld für den Eintritt und dann haben wir ihn sowas von angeflirtet und sind dann tatsächlich umsonst reingekommen und das war nun der Anfang dann einer wirklich etwas längeren Affäre, die bis heute
andauert. Ich kann es bestätigen, weil er eben tatsächlich hier in der Regie sitzt und Ihnen auch zuhört. Ja, und Sie haben so viele Sachen gemacht, wir können die gar nicht alle im Detail ansprechen. Es ging immer wieder weiter in Richtung Musik. Sie haben zum Beispiel eine Zeit lang mitgearbeitet an den Musikeditionen vom Stern, dann beim Musiklabel von BASF, das gab es tatsächlich mal. Und Warner haben wir schon angesprochen. Sie haben aber das Ganze immer gemacht ohne eine eigentliche Berufsausbildung oder Studium. Haben Sie immer dieses Vertrauen gehabt, dieses Urvertrauen, das wird schon irgendwie beruflich weitergehen?
Ja, das heißt, das Vertrauen, man war schon immer ein bisschen nervös. Ist denn das jetzt alles gut, was ich mache? Also wir waren zum Erfolg verpflichtet, verdammt. Und wenn man nicht erfolgreich war, seine Künstler nicht in die Zeitung, in die Fernsehsendung bekam, dann war auch sehr schnell Schluss damit. Aber ich hatte ein ziemliches Selbstvertrauen und ich wurde auch ein bisschen unterstützt. Ich hatte ein gutes Team, muss ich sagen, immer. Sowohl bei Warner als auch bei East West und später mit meiner eigenen Agentur. Ich hatte immer die tollsten Mitarbeiter. Und
aber es war trotzdem alles Learning by Doing.
Es war alles Learning by Doing und Training on the Job. Und man hat die Erfahrungen gesammelt, auf denen man aufbauen konnte. Also Dinge, die man nicht wiederholen sollte, sind ja auch passiert. Mhm. War ja nicht immer nur alles gut, nicht?
Ja, vor allen Dingen gab es ja auch Druck natürlich, ne? Also sie mussten ja auch liefern.
Es gab einen Erfolgsdruck, den kann sich heute keiner vorstellen. Wir hatten natürlich auch eine Verantwortung. So ein Künstler hat nur einmal im Jahr eine Gelegenheit, mehr Budget ist nicht. Er kann nur eine Platte fertigstellen. Platte ist auch so ein Begriff aus dem Märchenland von früher.
Ein Album.
Der kann nur eine Platte vermarkten. Und wenn die floppt, weil wir gepennt haben oder weil wir nicht mit aller Kraft das promotet haben, dann ist damit Schluss mit seiner Karriere höchstwahrscheinlich. Und uns geht es auch nicht so gut, weil wir eben nicht so viel Umsatz machen. Und diese Verantwortung, die hat man uns in jedem Marketing-Meeting sehr, sehr deutlich gemacht.
Seine Antwort war wie ein Pfeil in ihrer Brust. Jede Summe hätte er nennen können, dessen war sich bewusst. Doch die Wiese von den Friesen gibt es nicht für Geld. So bleibt sie heil, die kleine Friesenwelt. Und jedes Mal, wenn sie ihn fragt, gibt es nur ein Wort, das er ihr sagt. Ansatz.
Stefan Gwildes im Deutschlandfunk Kultur mit Nö, einer der Künstler, den Elfi Küster betreut hat, für gute PR gesorgt hat. Und während der Song gerade lief, habe ich sie beobachtet. Sie haben auch mitgewippt, dass man die Musik mag, die man verkauft, ist aber nicht unbedingt die Voraussetzung, oder?
Nein, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Es ist ein glücklicher Umstand, wenn man die Musik auch gut findet. Wirklich von Herzen gut und nicht nur als toll beschreibt. Das macht die Sache sehr viel leichter. Für mich war das Wohlergehen der Interpreten immer viel wichtiger. Ich habe auch manchmal eher meine Schwerpunkte gesetzt nach der Sympathiekurve zu den Künstlern. So, ich war nie der Musiksachverständige. Ich hatte ein gewisses Bauchgefühl, was ein Hit werden könnte. Aber die Musik ergab sich. Ich habe die Story gesucht und habe die verkauft.
Aber braucht es dann trotzdem sowas wie eine professionelle Distanz? Weil es ist ja keine echte Freundschaft. Das ist ja so eine Beziehung auf Zeit im Prinzip, oder?
Och, zu Stefan war das schon sehr echt. Mhm. Ich war für ihn sowas wie eine ältere Schwester. Ich musste ein bisschen auf ihn aufpassen. Dieses Wort Nö, ne? Das ist so das Motto von ihm. Ach nö, jetzt nicht. Ach nö, lass mal. Ach was? Ich muss eine neue Platte machen, so schnell schon wieder. Ach nö. Und was, so früh morgens ein Interviewtermin? Nö. So, also Stefan war ein Herzenskünstler. Und ich habe mir manchmal auch, wenn es zu häufigeren Zusammenarbeiten kam, habe ich auch Brücken gebaut. Bin mit den Künstlern essen gegangen oder man hat sich unterhalten und ich habe sie mir schön gemacht auch.
Schön gemacht, das heißt, Sie haben aber nicht mit Künstlern zusammengearbeitet, die Ihnen unsympathisch waren, oder gab es das auch?
Das gibt's durchaus. Ich kann mir ja nicht alles aussuchen. Also die Plattenfirma hat unsympathische Leute auch unter Vertrag. Und die muss ich genauso professionell dann positionieren. Das fällt dann natürlich sehr schwer. Und dann sollte sich dieser Künstler, wenn er so unsympathisch ist, muss er sich auch gar nicht wundern, wenn nicht alles klappt. Also wir müssen schon mit ziemlich viel Herzblut arbeiten. Und immer nur da stehen. Und das können vielleicht andere, da bin ich nicht gut drin.
Sie waren auch eine Zeit lang Gastreferentin an der Musikhochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und da haben Sie selbst Marketing unterrichtet. Was war da die wichtigste Lektion, die Sie vermittelt haben?
Sich Mühe geben. Sich wirklich Mühe geben und nichts unversucht lassen. Und beim Nein fängt das erst an. Man muss wieder vorstellig werden. Man muss die besten Fotos haben. Man muss die besten Texte vorlegen. Man muss wirklich gut sein. Und ich habe den Jungs und Damen eigentlich immer nur erzählt, wie in was für einem Wettbewerb sie stehen. Das ist denen ja gar nicht immer so klar gewesen. Und ja, das reicht doch, wenn wir die Bewerbung per Mail machen. Ich sage, nein, das Erste, was der Redakteur macht, ist morgens erstmal seinen Eingangskorb zu klären. Und wenn da solche Zeilen stehen wie, endlich ist das lang erwartete Album von sowieso da, dann wird das sofort weggeklickt.
Da habe ich nicht drauf gewartet, denkt dann der Redakteur.
Ja, da hat nur der Künstler drauf gewartet, ganz bestimmt.
Sie haben gerade schon ein bisschen beschrieben, mit wie viel Druck das verbunden war. Natürlich auch lange Arbeitstage. Sie haben sich dann Ihre Auszeiten zu Hause genommen in einer ganz anderen Welt, waren da im Garten unterwegs. Sie wohnen im kleinen Ort in Schleswig-Holstein. War das sozusagen nötig, um im wahrsten Sinne des Wortes die Bodenhaftung nicht zu verlieren?
Ja, die Wochenenden, früher war ich ja nur am Wochenende draußen in einem kleinen, wirklich feuchten, stinkenden Gelass. Aber diese Wochenenden im Garten und mit normalen Menschen, die haben mich geerdet, die haben mich wieder runtergeholt. Wenn man das einmal alles so erzählt, dann bin ich nach London geflogen, dann war ich da. Ach, die Schuhe, die habe ich mir gerade aus Paris mitgebracht. Ja, da war ich neulich. Dann hebt man ab und dann verliert man so das Miteinander.
Haben Sie das bei sich auf dem Dorf erzählt dann?
Also gar nichts habe ich erzählt. War ich denn verrückt? Nichts habe ich erzählt. Ich habe, sag mal, warum bist du denn schon wieder am Wochenende nicht da gewesen? Es war so schön hier, schönes Wetter. Ich sag, du Alter, ich war im Büro.
Also Sie haben die Welten schön voneinander getrennt.
Sehr. Und lange, lange. Irgendwann habe ich dann doch mal ein bisschen rausgelassen. Und dann ergab sich, dass Joachim Witt, den ich ja auch promotet habe, der Goldene Reiter, dass der mein Nachmieter wurde in unserem dann mittlerweile größeren Wohnhaus auf dem Dorf. Und das hat natürlich die Leute jetzt erstmal, der war prominent, der hatte damals auch einen Hit mit der Flut. Und dann fielen ihnen gewisse Zusammenhänge auch auf. Da waren sie aber schon mit uns so vertraut, da hat das nicht mehr unser Bild geprägt. Geprägt war ich im Garten, auf den Knien, im Unkraut. Oder
der grüne Wurm wurden sie, glaube ich, genannt.
Der grüne Wurm. Und mein Mann war der Türkenoper, weil er immer so eine komische Mütze auf hatte und weil bei uns viel mit Knoblauch gekocht wurde.
Sie wir haben über den Stress im Beruf erzählt. Sie waren dann auch eine Zeit lang zu einer Pause gezwungen, weil Sie an Krebs erkrankt waren. Ließ sich das für Sie dann so akzeptieren, dass das ein Punkt war, wo man eigentlich alles andere hinten anstellen musste?
Naja, das war schon eine Schockbotschaft, nicht? Und ich habe dann vor lauter Schreck auch mein Büro gekündigt, den Mitarbeitern gekündigt. Da war ich ja schon selbstständig. So 3 Jahre nach der Selbstständigwerdung dann schon wieder ausfallen, ist schon eine blöde Nummer. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nochmal wieder an den Start gehen könnte. Bin aber hoffnungsvoll mit dem Laptop ins Krankenhaus gegangen, um meine Post weiter zu bearbeiten, wo der Arzt damals gelacht hat und sagt, das werden Sie nicht bedienen können. Das war mir alles gar nicht so klar. Dann bin ich aber so gut aufgefangen worden von meiner Branche. Das ist unglaublich. Nach einem Vierteljahr riefen die Leute wieder an und sagen, ja klar, wissen wir, wir müssen ja nicht so doll machen, aber willst du nicht doch mal einen Text für uns schreiben oder willst du nicht doch mal, komm doch mal, wir haben da so ein Thema. Und Dann habe ich wieder Leute eingestellt, einen Büroraum gemietet. Und dieses wieder willkommen sein in meiner Welt, die ich ja so geliebt habe, das hat mich blitzartig kuriert. Ich war so schnell wieder auf Zack.
Deutschlandfunk Kultur. Elfi Küster hat uns heute mitgenommen in die Zeit, in der sie in der Musikindustrie viel bewegt hat, gearbeitet hat, geholfen hat, Künstlerinnen und Künstler groß zu machen. Wir haben heute ein paar ihrer Geschichten gehört. Viele andere haben sie aber auch aufgeschrieben. Und wer möchte, kann die irgendwann oder demnächst sogar nachlesen.
Ich hoffe noch vor Weihnachten. Ich habe nicht geahnt, was für Schwierigkeiten auf einen zukommen, wenn man ein Buch editiert. Oh, die Geschichten, die Manuskripte sind ja schon längst da. Aber ich bin jetzt dabei und ich hoffe, dass ich noch vor Weihnachten damit rauskommen kann.
Wenn Sie jetzt nochmal so durch Ihre Erinnerungen gehen, also wir haben ja vorhin schon zärtlich angedeutet, Sie sind 80 Jahre alt. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist abgeschlossen oder was auch mit ein bisschen Wehmut verbunden ist?
Nee, das ist ja nun alles irgendwie wiederbelebt. Es war abgeschlossen, ja. Ich kam auch zur Ruhe. Aber in dem Moment habe ich wirklich wieder alles vermisst, alles. Ich fühlte mich gelangweilt, unausgefüllt. Und ich habe jetzt wieder so etwas wie den Thrill, den Kick. Mhm. Und ich stehe wieder ganz anders auf morgens. Und ich habe To-Do-Listen ohne Ende. Und führe ganz viele Gespräche mit Kollegen von früher. Du hör mal, wie war das damals? Erinnerst du dich noch dran? Wo waren wir eigentlich mit dem Künstler oder mit dem? Ich tauche wieder völlig ein in meine Materie. Und dazwischen gab es mal Versuche, mich mit Basteln zu interessieren oder die Zeit damit zu verbringen oder mit Malen oder so. Ich habe unendlich viele Pinsel gekauft, das glaubt kein Mensch. Und die stehen da jetzt rum und verstauben. Nein, es ist meine Welt einfach.
Ja, und es war wirklich toll, mit Ihnen in diese Welt heute Vormittag eintauchen zu dürfen. Elfi Küster, viel Erfolg für das Buch und vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben.
Ich danke ganz herzlich für die Zeit.